Hallo, Sebastian hier. Das Bundeszentrum für Ernährung hat mich auf eine Reise geschickt, um herauszufinden, wie es in Deutschland so ums Essen steht, was sich verändert und warum. Und auf dieser Reise habe ich wirklich besondere Menschen kennengelernt. Menschen, die nicht einfach warten, bis sich was verändert, sondern die einfach mal machen.
Wenn du tatkräftig mithelfen willst, kannst du...
Ja, selbstverständlich.
Dann machen wir das gleich.
Ja, pack mal mit an. Ja, und klar, packe ich damit an. In jeder Folge Food Steps, das ist der Podcast hier, geht es aber auch um Klimaschutz, um natürliche Ressourcen oder um biologische Vielfalt.
Ich sag ja, Grünland ist so eine geniale Sache. Das ist so wertvoll.
Vor allem aber sammle ich Geschichten von Menschen, ihrer Heimat und ihrer Leidenschaft für gutes Essen. Und ganz zentral von ihrem Wunsch, die Dinge voranzutreiben.
Gutes Klima fängt beim Essen an. Das ist so meine Motivation. Ich erlebe hier eine Selbstwirksamkeit.
Und so viel ist mir auf dieser Reise klar geworden. Sich nachhaltig zu ernähren, ist nicht nur für uns als Verbraucherinnen schwer. Auch die Erzeuger und Unternehmerinnen stehen nach unsicheren Jahren mit Corona, Kriegen und Inflation und der immer größer werdenden Klimakrise vor riesigen Herausforderungen.
Man muss sich dann ja auch fragen, ja, warum soll denn das jetzt überhaupt noch weitergehen hier? Also was ist der Grund der Existenz?
Aber, und das habe ich eben auch gelernt, man kann es schaffen. Es gibt diese Menschen, die mit diesem unbedingten Willen voranschreiten.
Einerseits gelte ich als Freak und gleichzeitig, wenn man sich die Ernährungssituation anschaut, führt kein Weg an den Hülsenfrüchten vorbei.
Wie ist Veränderung möglich? Um das herauszufinden, bin ich losgezogen. Einmal quer durchs Land, um echte PionierInnen zu besuchen. Im Stall, in der Küche oder in ihrem Quartier. Dort eben, wo sie schon heute versuchen, eine nachhaltige Zukunft auf den Weg zu bringen.
Ich glaube, das klappt so. Du segelst ja immer auf Blick.
Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört Foodsteps, Nachhaltigkeitsstories aus dem Bundeszentrum für Ernährung. Produziert von Subtext Stories. Folge 1: Aufbruch am Achenberg.
Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen hier beim Aufbruch am Achenberg.
Die erste Etappe meiner Reise bringt mich nach Wuppertal. Genauer gesagt nach Wuppertal-Achenberg. Und mein Gesprächspartner, der mich hier so nett begrüßt, heißt Ulrich Christen. Und der
das
Hund.
Hier ist, wie heißt du?
Bibi.
Genau, Bibi. Und Bibi läuft die ganze Zeit um uns rum. Ulrich ist Theologe und er arbeitet bei der Diakonie. Seine Aufgabe dort ist es, Fördermittel zu beschaffen. Auch keine ganz so unwichtige Fähigkeit für das, was er hier im Ehrenamt so macht.
Ich sage immer so ein bisschen, bin ein moderner Robin Hood. Also ich versuche das Geld von denen zu kriegen, die viel haben und gebe das dann weiter in Projekte und Maßnahmen, wo Leute wenig Geld haben. So ein bisschen.
Klingt nicht nur gut, sondern du bekommst auch schon in grün gekleidet.
Genau.
Ja, aber so nett und perfekt, wie das hier alles gerade wirkt, war es gar nicht immer. Der Achenberg war lange ein typisches Industrie- und Arbeiterviertel. Hier wurde seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert immer produziert. Es gab viele Textilfirmen, die Firma Elbar, die so Aktenordner herstellt, die hat hier gefertigt. Und einen Steinwurf entfernt haben Friedrich Bayer und Karl Duisberg die Bayerwerke gegründet. Doch seit den 1970er Jahren, mit dem Rückgang der Industrie, kam das Viertel in eine Abwärtsspirale. Mit viel Leerstand sank die Attraktivität und aufgrund der geringeren Attraktivität stieg dann wiederum der Leerstand. Und so ging das dann fast 40 Jahre. Und das, obwohl der Achenberg nah an der Innenstadt von Wuppertal liegt und es einen großen Altbaubestand gibt. Geändert hat sich das erst im Jahr 2008, als ein paar engagierte BürgerInnen etwas unternommen haben.
Also es fing erstmal an mit Leuten, da war ich noch gar nicht dabei, die wirklich hier angefangen haben, wie kriegen wir dieses Viertel wieder voran und Wohnungsleerstand wieder aktiviert. Das waren halt unter anderem Hausbesitzer, Leute, die halt die Häuser hier besitzen, aus eigenem Interesse gesagt haben, wir müssen was tun. Und die allererste Aktion war Sauberkeit in der Straße, nämlich Hundekotbeutel aufzuhängen und dann so ein Straßenfest zu machen. Das war so der Anfang.
Aber damit war es natürlich nicht getan. Sie merkten schnell, sie brauchen etwas mehr.
Wir brauchen eine Idee, wo dieses Viertel hinkommen soll, wo das, was man Leute begeistern kann.
Und um das zu schaffen, hat eines der Mitglieder die Initiative übernommen und gesagt, jetzt werden wir hier das erste klimaneutrale Quartier in Deutschland.
Und seine Ideen und vor allen Dingen seine Leidenschaft war Mobilität und Energie. Also der hat sich vor allen Dingen um Solarzellen und Elektroautos und so gekümmert. Und da haben wir auch einige Projekte. Und eigentlich wollte er seine Idee uns allen irgendwie aufzwingen. Und deswegen gab es einen Zukunftsworkshop, den wir in so einer total coolen, fancyen Ort hatten, wo es so ganz coole Sitzmöbel gab mit aufklappbaren Tischen und so. Und überall an den Wänden konnte man malen und Sachen anpinnen. Und da sollten wir halt Ideen entwickeln, wie das Klimaquartier Arenberg funktionieren kann, wie wir Mobilität und Energie irgendwie voranbringen. Und irgendwie habe ich da, wir waren so 25 Leute, ganz gemischt, jung, alt, Moderatoren, die das Ganze moderiert haben, richtig professionell. Aber irgendwie habe ich da die ganze Zeit gedacht, das ist es nicht. Es fehlt irgendwie was. Und außerdem habe ich mal gelernt, ein Drittel des Klima-Impacts, also der schädlichen Klimagase, entsteht durch die Ernährung, durch unser Essen. Und dann kam es mir wie so ein Geistesblitz, als ich da saß, wir brauchen einen essbaren Arenberg. Und es gab so zwei Ideen, die uns da gekommen sind an dem Tag. Zum einen eine Fête Blanche auf unserem zentralen Gutenbergplatz, also ein Picknick, wo alle Leute in Weiß sind. Haben wir bis heute nicht umgesetzt. Steht immer noch in Ideenpool.
Und das andere war dann der Restaurant Day. Eins der ersten Projekte, die Sie dann tatsächlich auch umgesetzt haben.
Also die Grundidee ist, wir als Verein sagen einfach, am 10. Mai ist Restaurant Day. Wer hat Lust, Gastgeberin und Gastgeber zu sein? Das heißt, eigentlich organisieren wir nichts, sondern wir rufen nur auf. Und wir haben dann eine Online-Anmeldemöglichkeit, wo Leute sich halt dann eintragen können. Und das alles geht. Von ich mache ein Frühstück, ein Brunch bis hin zu Mitternachtssuppe oder wir kochen ein Vier-Gänge-Menü mit Anmeldung bitte vorher. Oder bei uns gibt es Waffeln oder Kinder stellen sich auf die Straße und verkaufen Kuchen, den sie selber gebacken haben. Es gibt eine Online-Karte und mit dieser Online-Karte können die Leute dann durchs Viertel ziehen und dann von Station zu Station laufen. Es sind meistens unterschiedliche Zeiten. Und bei uns hat sich dann so ein bisschen etabliert, dass es immer am Ende ein oder zwei Standardstationen gibt, wo dann halt das ganze Ding ausklingt, wo auch noch Musik gemacht wird, ein bisschen Party gemacht wird und die Leute einfach zusammenkommen, nachdem sie vorher so durchs Viertel gezogen sind. Ja. Und das haben wir gemacht. Der Restaurant Day war, glaube ich, so ein Tipping Point und etwas, was hier wirklich im Viertel total viel verändert hat. Fing erst sehr klein an, war total mühsam, Leute davon zu überzeugen, öffne mal deine Privaträume für wildfremde Leute. Mach was in deinem Garten, öffne deine Garage oder geh auf die Straße und koch mal für andere. Zehn Jahre lang machen wir das jetzt mit dem Restaurant Day. Nachbarn und Nachbarn treffen sich, Vereine, Organisationen machen mit. Und der Höhepunkt war vor Corona, da hatten wir in ganz Wuppertal, weil auch andere Stadtteile das mitgemacht haben, 80 verschiedene Stationen an einem Tag und man konnte sich da durchfuttern, also man kam gar nicht überall hin.
Ja, und so haben die das dann erst einmal gemacht. Aber allein mit so einem Restaurant Day ändert sich die Wohnsituation im Viertel ja nicht. Um sich besser zu organisieren, brauchte die Gruppe also einen Ort, an dem sie sich treffen und austauschen konnte. Ja, und wenn ihr euch vielleicht schon gefragt habt, warum es im Hintergrund immer mal raschelt oder was umgeblättert wird oder Menschen reden, dann liegt es genau daran, dass wir in diesem Moment genau an dem Ort sitzen, den die Gruppe damals gesucht hat. Um einen Ort zu haben, an dem etwas stattfinden kann. Damit auch Menschen von dem Verein erfahren, die noch nie damit in Berührung gekommen sind.
Also, das war hier mal ein ehemaliger Schlecker-Supermarkt. Danach ist das dann irgendwann noch ein türkischer Frauenverein gewesen und am Schluss sogar eine Hanfplantage. Ist immer ganz witzig. Wir suchen ja immer noch irgendwo versteckt ein bisschen was vielleicht noch übrig geblieben ist.
Und ist das nicht aufgefallen?
Das ist nicht aufgefallen lange Zeit und irgendwann dann aber doch von der Polizei aufgehoben worden und sowas. Aber ja. Diese Räumlichkeiten sind aber einfach toll. Wir haben eine riesengroße Fensterfront, wo man halt reingucken kann, was hier passiert. Eine lange, lange Tafel aus mehreren Tischen, wo man gemeinsam sitzen, essen und reden kann. Und eben diese Nachbarschaftsküche, die so mitten im Raum steht, wo man gemeinsam kochen kann, gemeinsam reden und auch präsentieren kann, das Essen. Wie ich schon erzählt, das ist alles hier Recyclingmaterial. Wir haben zum Teil auch die Geräte gestiftet bekommen und so, weil wir einfach an allen Stellen versuchen, auf Nachhaltigkeit zu achten, Ressourcen sparen, nicht nur beim Essen, sondern auch bei den ganzen Gegenständen, die wir hier haben.
Und auf eine Sache war er ganz besonders stolz.
Schönste Geschichte muss ich ganz kurz zeigen zwischendurch.
Ja, klar.
Finde ich nämlich immer noch unsere unsere Waschgelegenheiten hier. Wir haben irgendwann zum Händewaschen nach der Toilette haben wir hier so ein rosarotes Friseurwaschbecken, was eigentlich auf Müll gelandet wäre und was einer unserer Mitglieder gefunden hat und dann gesagt hat, das bauen wir hier ein. Also,
so ein bisschen so diesen Charme von so einem alten amerikanischen Diner auch. Ne? Also, cool. Ja. Ja, vor allem dann mit der Backsteinwand genau, dabei. Ne? Genau.
Also es ist halt wirklich hier versucht, den Charme des ganzen Gebäudes, aber eben auch die Recyclingart und die Nutzung von Ressourcen möglichst auf die Spitze zu treiben.
Mhm. Ja, aber da waren wir noch nicht fertig. Als nächstes hat er mich zu einer großen Schiebetür direkt neben der Küche geführt.
Genau, ich zeige dir erstmal noch ein bisschen, was hier rund ums Essen passiert. Also im ehemaligen Lieferlagerraum ist heute richtig was los, weil nämlich hier jetzt das Lebensmittelretten passiert. Also man sieht hier schon Berge von Brottü in Tüten abgepackt, was geliefert ist.
Einmal in der Woche sammeln Menschen vom Arenberg aus umliegenden Supermärkten die Produkte ein, die sonst weggeschmissen worden wären.
Ganz viel Obst und Gemüse, Bananen, braune Bananen, gelbe Bananen, alles das, was hier ist, ist tausende Kilometer teilweise geflogen und transportiert worden nach Deutschland und wird weggeschmissen eigentlich, wenn wir es nicht retten würden. Das ist also die eine Seite. Und auf der anderen Seite, leider noch nicht da, aber kommt jetzt gleich, solidarische Landwirtschaft, das heißt, von einem Bauernhof, der Luftlinie vielleicht 10 Kilometer weg ist, die Ernte, die diese Woche geerntet worden ist, Bioqualität, frische Sachen, da kommt es gerade rein, wirklich beste Qualität von ökologischer Landwirtschaft und das wird halt hier angeliefert und so 18 Leute haben hier Anteile da an diesem Bauernhof und kriegen die Sachen halt geliefert und können die hier Woche für Woche abholen. Mhm. Also diese beiden Sachen nebeneinander, das ist, passt irgendwie hier zum Arbeiten. Genau.
Und das heißt, hier darf sich nicht jeder bedienen, hier darf sich jeder bedienen?
Genau, so ungefähr, ja.
Wie funktioniert das mit der Solawi bei euch?
Also die solidarische Landwirtschaft ist die Idee, wie kann man so einen Bauernhof ein Jahr lang finanzieren und die gesamte Ernte, die da passiert, an Leute zu verteilen. Und dann melden sich einmal im Jahr melden sich Leute, die da mitmachen wollen. Die Landwirte, Landwirtinnen, die da dran sind, die sagen, wir brauchen im Jahr, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und leben zu können, 150.000 Euro. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber so ja. Roundabout. Und dann überlegen sich die Leute, die Anteile haben wollen, davon solidarisch, wie viel können sie pro Monat zahlen. Und dann gibt es welche, die zahlen vielleicht 30 Euro, andere zahlen 60 Euro. Und das wird in einem meistens geheimen Bieterverfahren praktisch gemacht, bis dann am Ende man wirklich sagt, okay, wir haben es geschafft, dass insgesamt 150.000 Euro im Jahr zusammenkommen. Für die Landwirte totaler Vorteil, sie haben für ein Jahr lang ihr Einkommen sicher. Mhm. Egal, ob die Ernte funktioniert oder nicht. Sie sind nicht vom Markt abhängig. Und auf der anderen Seite für die...
Wenn du tatkräftig mithelfen willst, kannst du...
Ja, selbstverständlich.
Dann machen wir das doch gleich.
Ja, machen wir mit an. Ja, selbstverständlich.
Genau, machen wir das. Und für die Kunden ist aber das Spannende, sie wissen ja nie so recht, was man kriegt. Vor allen Dingen, wenn dann auch mal die Ernte richtig viel ist. Dann sind da auf einmal ganz viele Kohlsorten, ganz viele andere Sachen da. Und das ist total spannend.
Ja. Und dann bin ich erstmal richtig eingespannt worden. Ich war noch keine Viertelstunde da und schon hatte ich das Gefühl, mich mit diesem Ort verbunden zu haben, weil ich direkt mitmachen kann. Und das muss man wirklich sagen, das war tatsächlich nicht geplant, ne? So, sondern von wegen, ja, eingefädelt und vorbereitet. Oh, was für ein Zufall. Nee, das war ehrlich Zufall.
Hier, das ist jetzt auch so eine typische Sache. Das sind jetzt hier irgendwelche Rüben. Die haben, am besten noch, die sind eher dicht, die Türme stehen mal da unten. So, die würdest du so in der Form, nehmen und daneben am besten, die würdest du, das kannst du hier oben irgendwo hin tun. Die würdest du so in der Form niemals im Supermarkt sehen, weil die total unterschiedlich groß und klein sind. Supermarkt haben wir in der Regel nur genormte Größen. Was passiert mit den Sachen, die nicht in der Norm sind? Die werden weggeschmissen. Ja, genau. Oder industriell verarbeitet, wenn man Glück hat. Aber man sieht halt hier wirklich, was wächst und was wirklich ernsthaft passiert. Ja. So, das ist jetzt geht's aber weiter. Das ist ja noch nicht alles, was wir rund um den essbaren Arenberg hier haben. Weil wir auch immer gucken, wie kann man ja zum einen Dinge produzieren, auch in der Stadt. Wie kann man Lebensmittel voranbringen? Und wie kann man da auch ein Geschäftsmodell draus machen? Wie können Leute damit Geld verdienen, dass man nachhaltige Lebensmittel produziert? Haben wir zum einen hier den Arenberger Salat. Der wächst hier bei uns in einem Überseecontainer in Lamellen an der Wand.
In Dunkelheit?
In Dunkelheit bzw. im künstlichen Licht. Mhm. Mit sehr wenig Wasser, mit optimierter Atmosphäre. Und da können wir pro Woche bis zu 800 bis zu 1000 Salatköpfe produzieren.
Jede Woche, das ganze Jahr durch.
Genau, es ist eher ein Experiment. Wir arbeiten da mit einem Unternehmen zusammen, die halt ausprobieren und testen, was für Salatsorten kommen an, was funktioniert und so. Und um das halt so, es ist ein Forschungsprojekt, um das voranzubringen. Spannende dabei ist halt auch ein bisschen zu gucken, wie kriegt man sowas vermarktet, wie kriegt man sowas los, weil jede Woche 1000 oder 800 Salatköpfe, das kannst du nicht mal eben so in deiner Familie wegessen.
Ja, vor allem, das ist ja wirklich auch kein kleiner Salatkopf.
Genau.
Das würde ich sagen, das ist so ungefähr so wie das, was wir jede Woche bei uns in der Biokiste kriegen.
Okay, siehst du, dann ist das, genau. Und das ist zum Beispiel jetzt natürlich kein Biosalat, weil der nicht in Erde wächst, deswegen also von der Definition, aber da ist keine Chemie dran, da ist kein Kunst dran, da sind keine Schädlinge dran, weil es halt komplett in diesem Container wächst. Ja, und das ist aber für uns so ein Zeichen, also wirklich auf der einen Seite wirklich diese Bio-Demeter-Qualität und auf der anderen Seite aber auch Hightech-Lebensmittelproduktion, um zu gucken, wie ist die Zukunft der Lebensmittelproduktion in Städten, auf das ist ein ehemaliges Bahngelände, wo der Container steht, wo die Erde wahrscheinlich verseucht ist und trotzdem können wir da frische, gesunde Lebensmittel produzieren. Mhm. Und dann geht's noch weiter. Gehen wir mal nach vorne. Das ist so ein bisschen.
Und dann war Uli einmal so richtig in Fahrt. Denn sie machen vor Ort unheimlich viele verschiedene Projekte. Neben dem Lebensmittelretten bekommen sie zum Beispiel von einem Schulcaterer die Reste abgepackt. Sie haben eine Eieraktie, die wie so ein Abo funktioniert. Da kann man sich dann einmal die Woche 5 Eier abholen für jede Eieraktie, die man besitzt. Und gerade neu haben sie den Versuch gestartet, günstig große Mengen griechisches Olivenöl zu kaufen und das zweimal im Jahr in 5-Liter-Kanistern an die bestellenden Mitglieder zu verteilen. Und das Ganze machen sie natürlich nicht nur um des Verteilens willen.
Das Schönste ist gerade donnerstags, wenn die Eier angekommen sind, wenn von den Lebensmittelretten was da ist, der Salat vom Aremberg. Und ich kann so ein Abendessen oder am Freitag ein Mittagessen machen, wo ich praktisch nichts von im Supermarkt gekauft habe. Das ist für mich ein total glückliches Gefühl. Und es schmeckt total lecker.
Aber es geht ihm nicht nur um günstigere und leckerere Nahrung, sondern auch um bessere Wege, wie die Lebensmittel von den Erzeugerinnen in die Küchen kommen. Vor Jahren hatten sie mal eine sogenannte Marktschwärmerei eingerichtet. Das heißt, Menschen konnten online Lebensmittel von Erzeugerinnen bestellen und dann wöchentlich auf einem kleinen Markt direkt bei ihnen am Stand abholen. Es gab einen Foodswap, Adventskalender, eine Schnibbeldisco und noch viele andere Projekte. Unheimlich viele Dinge, die sie ausprobiert haben. Und da bleibt natürlich nicht aus, dass auch mal Sachen nicht klappen. Oder zumindest nicht langfristig. Denn Uli ist bei all dem Optimismus, den er ausstrahlt, auch sehr pragmatisch.
Das ist dann auch wieder die andere Wahrheit. Kleinteilige Logistik ist so aufwendig und dass dann irgendwann die Leute, die das gemacht haben, die haben auch ein bisschen was damit verdient, aber einfach zu wenig. Und das dann auch wieder zu gucken. Also wir machen viel Ehrenamtliches, aber es muss sich auch irgendwann mal rentieren. Und das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, der ganzen Lebensmittelindustrie und auch den Supermärkten, die haben alles so optimiert, dass diese ganze Logistik, das ganze Drumherum, das Konfektionieren von Lebensmitteln einfach optimiert ist. Dass wir in Deutschland mit die billigsten Lebensmittelpreise haben, da können wir mit unseren kleinen Projekten nur aufzeigen, was man vielleicht alternativ machen kann. Aber es muss sich am Ende rentieren, es muss sich am Ende auch wirtschaftlich erhalten. Das ist also eigentlich war das von Anfang an unsere Haltung, dass das, was wir hier machen, immer nur so ein Aufzeigen sein kann von dem, was geht, mit der Möglichkeit, daraus auch ein Geschäftsmodell zu machen, dass man dauerhaft eine tragfähige Finanzierung für was hat. Wir machen hier viel mit Fördermitteln, wir machen viel mit Spenden, aber das ist immer nur die Idee, das ist ein Anstoßen von etwas. Und das liegt vielleicht auch daran, dass hier Geschäftsleute mit im Verein sind, Leute, die von vornherein so denken und das hier mitgebracht haben und nicht nur aus sozialem Aspekt alles machen. Die Marktschwärmerei war für mich so ein Versuch. Unser Salat, den wir produzieren, ist so ein Versuch mit ganz spannenden Erkenntnissen zum Beispiel. Also jetzt alle Landwirte und Landwirtinnen, die mögen mich jetzt entschuldigen. Das ist für die selbstverständlich, dass der Preis für Salat das Jahr über schwankt. Das kriegt man im Supermarkt nur bedingt mit. Also im Sommer kriegst du auf dem Großmarkt die Salate nachgeschmissen für kleinstes Geld, für Centbeträge, Salatköpfe. Dafür ist es im Winter viel zu teuer. Also gleichzeitig habe ich gehört, im Winter isst kaum jemand Salat in der Gastronomie. Ist auch total witzig. Und wenn wir jetzt dauerhaft in unserem Container Salat produzieren, jede Woche 800 Salatköpfe, dann treffen wir auf unterschiedliche Preise und unterschiedliche Nachfrage. Und das zu lernen und das mitzukriegen und auch zu verstehen, wie so ein Supermarkt, so eine Supermarktkette tickt und sowas, das ist alles das, was wir hier so als Learning auch mitmachen. Also es ist mehr als einfach nur ehrenamtlich ein bisschen nett gemeinsam kochen, sondern schon zu gucken, kann man zeigen, dass die Lebensmittelwende, die Ernährungswende wirklich funktioniert.
Auch Ehrenamt muss sich irgendwann einmal rentieren. Das ist beim ersten Hören für mich erstmal widersprüchlich. Doch da steckt sicherlich ganz viel davon drin, was Uli jeden Tag auf der Arbeit erlebt. Er betreibt Fundraising für die Diakonie. Dort arbeitet er für Projekte wie Brot für die Welt, die nicht nur einen Selbstzweck haben, sondern die über die Zeit durch sich selbst wirken sollen. Die meisten Entwicklungshilfeprojekte funktionieren so. Stipendien ebenso, Fördermittel. Warum dann eigentlich nicht auch beim Ehrenamt? Am Ende geht es ja darum, dass auf eine gute Idee auch eine gute Umsetzung folgt, oder?
Also das ist halt die Sache. Du musst andere Leute anstecken. Du musst mit deinen verrückten Visionen, Ideen weitere Menschen finden, die sagen, ach ja, da habe ich auch Lust drauf oder da will ich mitmachen. Ich will mit meinem kleinen Anteil. Ideen dieser Art gibt es immer haufenweise. Also wer an solchen Workshops zusammensitzt und da fallen ganz viele Ideen. Man müsste mal, man könnte mal, wie wäre es mal, wenn wir? Und dann war das, dann hat mich danach einer dieser Initiatoren, ich glaube 10 Tage oder vielleicht maximal 14 Tage danach angerufen und gesagt, Uli, die Idee ist so gut, du musst das machen. Komm, wir setzen uns zusammen und überlegen, was ist der nächste Schritt. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, dass die Leute, die diese Ideen haben, auch wirklich dazu angeleitet werden, einen Arschtritt kriegen, das auch wirklich mal zu machen, umzusetzen und ranzugehen. Weil das ist, ich kenne viele solcher Initiativen, daran scheitert es oft, dass man viele, viele Ideen hat, aber der Schritt zum Komm, jetzt mache ich es auch, der bleibt oft dann irgendwo im Nirvana hängen. Ich habe regelmäßig eingeladen, vielleicht so einmal im Monat, Leute, die interessiert waren, habe Gäste eingeladen, Referentinnen und Referenten, Regionalbewegung, wo es um Aktien für oder Geldinvestitionen in Essen geht, Wuppertal-Institut, wir haben hier tolle wissenschaftliche Begleitung in Wuppertal, Kontakte zu Bäuerinnen und Bauern oder auch zu Lebensmittelproduzenten, mal einen Bäcker eingeladen oder auch mit verschiedenen anderen Organisationen, mit Greenpeace, mit BUND, Ernährungsrat. Also vernetzen, Leute einladen, ins Gespräch kommen und dann aber konkret praktisch werden. Nicht nur so viel reden und gerade Essen kochen, miteinander Essen produzieren, das geht schnell und macht sich gut.
Erst kürzlich habe ich auf einem Vortrag gelernt, dass gute Klimakommunikation zukünftig weniger darin bestehen solle, vor den Gefahren der Klimakatastrophe zu warnen. Das hätten wir alle viel zu oft schon gehört und wird gar nicht mehr so stark verfangen. Denn wir wüssten alle, dass es schlimmer werden wird, wenn wir nichts machen. Vielmehr sollen wir über besseres Zusammenleben kommunizieren. Dafür seien die meisten Menschen zu haben. Wer könne schon etwas gegen eine nettere Nachbarschaft haben? Ein besseres Zusammenleben würde dann in vielen Fällen automatisch auch nachhaltiger sein. Nicht nur gesellschaftlich, sondern eben auch nachhaltig für das Klima. Und genau dieser Überzeugung scheint Uli auch zu sein.
Gutes Klima fängt beim Essen an. Das ist so meine Motivation. Es geht einmal um das Klima in der Nachbarschaft. Wer gemeinsam am Tisch sitzt, gemeinsam gekocht hat, der versteht sich. Da wird das Klima gut in der Nachbarschaft. Und gleichzeitig das weltweite Klima. Also wenn wir darauf achten, was und wie wir kochen, was wir essen, hat das ganz viel mit dem zu tun, wie wir unser Klima schützen und gutes Klima machen. Und finde ich eine ganz wichtige Sache, und das geht, glaube ich, an vielen Stellen in unserer Gesellschaft vielen Leuten verloren oder sie erleben es nicht so. Ich erlebe hier und viele auch eine Selbstwirksamkeit. Also wir können was erreichen, ich schaffe was, es klappt was. Und sei es nur praktisch, dass ich nach 2 Stunden Kochen was Leckeres auf dem Tisch stehen habe. Oder wir haben eine Projektidee und gemeinsam kommen wir wirklich dahin und es klappt und wir haben was am Ende. Also das finde ich eine wichtige Sache für viele Leute, die auch so politikverdrossen sind, die über alles Mögliche klagen und sowas, denen zu sagen, also hier kannst du herkommen, wir helfen dir, dass du was schaffen kannst, was machen kannst, wo du Selbstwirksamkeit erlebst. Also das ist zumindest für mich eine wichtige Motivation.
Aber bei all dem ist Uli dennoch realistisch. Das kleine Quartier am Achenberg wird die Welt nicht im Alleingang verändern können. Die Signalwirkung aber, die bleibt.
Wir werden die Welt nicht retten, wenn jeder Einzelne ein kleines bisschen an seinem Leben verändert. Also die Plastiktüten im Supermarkt abschaffen und dann irgendwie trotzdem jedes Käsestück oder jede Wurstscheibe dann in Einzelplastikverpackungen zu kaufen, wäre so für mich genau dieses Thema. Und das, also Verhalten ist das, was wir mit den einzelnen Menschen hier in der Nachbarschaft machen und vorleben und zeigen, was geht. Aber du musst auch die Verhältnisse verändern. Also es fängt an bei den Angeboten. Also wie kann man nachhaltige Lebensmittel überhaupt einfach einkaufen? Wie kriegt man gutes Olivenöl zu einem günstigen Preis, dass sich das möglichst viele leisten können, ohne dass man über die Supermärkte geht? So, und deswegen versuchen wir eben auch Verhältnisse im Angebot, in der Logistik zu machen. Und aber im nächsten Schritt, es geht auch darum, die großen Geschichten zu verändern. Da kommt man sehr schnell ins Politische, ins Strukturelle.
Und genau das ist auch der nächste Schritt, den Uli gegangen ist, beziehungsweise die nächsten zwei Schritte. Zum einen hat er sich vor einigen Jahren für den Stadtrat von Wuppertal aufstellen lassen und er ist auch gewählt worden. Er kann jetzt also aus der Politik heraus Einfluss nehmen auf das, was das Viertelsquartier alleine nicht schaffen kann. Zum anderen hat er mit dem Verein, also mit dem Aufbruch am Achenberg, dazu beigetragen, dass es auch eine externe, unabhängige Möglichkeit gibt für Bürgerinnen und Bürger, sich für Ernährung in Wuppertal einzusetzen. Sie haben nämlich einen Ernährungsrat ins Leben gerufen. Beides ist jetzt Teil eines größeren Hebels, den er nutzen möchte, um mehr als nur sein Viertel am Achenberg zu erreichen.
Bestes Beispiel ist, die meiste Ernährung mittlerweile findet außer Haus statt. Also natürlich in Gastronomie, aber eben auch in Kantinen, in Schulmensen werden Hunderttausende von Essen jeden Tag halt verbracht. Und wenn man eine so eine Küche in einer Großküche umstellt oder irgendwie da was verändert, hat man natürlich viel mehr erreicht, als wenn ich 1000 Leute in einem Viertel im Kleinen verändere. So, also das ist auch so eine Frage nach Aufwand und Ertrag. Und deswegen haben wir hier auch mit dafür gesorgt, dass in Wuppertal sich ein Ernährungsrat gebildet hat. Also praktisch eine Lobbygruppierung, die sich darum kümmert, wie verändern wir in Wuppertal die Situation rund um Essen und Ernährung? Wie können wir Schulmensen, wie können wir die Uni, wie können wir städtische Mensen und Kantinen so darauf einstellen, dass hier auch nachhaltig und klimafreundlich gegessen wird? Wie können wir Veranstaltungen so machen, dass nicht so viel Müll und Wegwerfgeschirr entsteht und so. Und das gehört beides zusammen und dann kommt auch noch meine persönliche Entscheidung dazu, dass ich deswegen dann auch in die Politik gegangen bin und hier im Stadtrat sitze und unter anderem auch diese Ernährungsthemen für mich hier mit bearbeite. Also eine städtische Ausschreibung für einen Caterer, der Mittagessen für Altenheime macht, da gucke ich sehr kritisch drauf, wie klimafreundlich das ist und wie zukunftsgerichtet.
Und so möchte Uli jetzt auch weitermachen. Es soll sich weiter etwas bewegen in Wuppertal. Und weil durch die Ernährung jetzt schon so viel passiert ist, geht es jetzt auch mit völlig neuen Ideen los. Gestartet wird wieder am Achenberg. Es geht wieder um Gemeinschaft, in diesem Fall ums Teilen. Und dann, ein wenig durch die Hintertür, auch gleichzeitig wieder um klimawirksame Veränderungen.
Wir eröffnen gerade eine offene Nachbarschaftswerkstatt. Die ist ein paar hundert Meter hiervon entfernt, wo wir halt Nachbarinnen und Nachbarn dazu bringen wollen, Ressourcen zu schonen, durch Reparieren, durch Upcycling, durch Gegenstände, die man halt sonst wegwerfen würde, nochmal fit zu machen. Und das gehört mit in das Klimaquartier. Ist aber mehr als jetzt Essen und Ernährung. Wobei, am Samstag beim Restaurant Day macht die Achenbergstadt auch mit und dann gibt es da Handwerkerfrühstück, Mettwurst, Mettbrötchen und Schmalzbrot. Und dann wird auch gegrillt da und so. Und dann wird halt mal in einer anderen Art und Weise das Thema essbare Achenberg dort auch nochmal richtig griffig. Und das sind Geschichten und Ideen, die gebe ich gerne weiter. Erzähle Leuten, wie man sowas vorbereitet, wie man sowas machen kann. Und gleichzeitig kopieren wir und sagen auch, man muss das Rad nicht zweimal erfinden. Wenn ihr schon ein toll rollendes Projekt habt, lasst uns mal das hier in Wuppertal übernehmen.
Was bleibt also von der ersten Station auf meiner Reise? Ich habe gelernt, was man alles schaffen kann, wenn man einfach mal macht. Dass es darum geht, andere Menschen anzustecken. Und dass mit guter Gemeinschaft im Viertel beinahe automatisch auch gutes Klima kommt. Oder wie es Uli gesagt hat, gutes Klima fängt beim Essen an. Er ist sowieso jemand, der gut reden kann und gute Merksätze findet, die man in das eigene Umfeld transportieren kann. Zum Beispiel Verhalten und Verhältnisse ändern. Das ist auch so ein Satz, der ist für mich geblieben. Mit dem persönlichen Verhalten beginnen, um dann die Verhältnisse im Gesamten anzupacken. Und natürlich als drittes, das Ehrenamt soll sich lohnen. Der Satz, mit dem ich am längsten warm werden musste. Denn Ehrenamt sagt ja im Sinne des Wortes schon fast, dass man es nicht fürs Geld, sondern eben für die Ehre macht. Aber ich verstehe ihn und gehe diesen Gedanken inzwischen auch mit. Ein Grund mehr, warum ich ihn abschließend dann ganz klar auch fragen musste, warum er, wenn er denn so denkt, nicht schon längst Unternehmer sei. Für ihn müsse sich das ja dann auch lohnen.
Warum bist du noch kein Unternehmer?
Meine Mentalität ist das nicht. Als Geschäftsmann musst du, glaube ich, oder Geschäftsfrau musst du auch eine gewisse Mentalität mitbringen. Ich stoße lieber sowas an. Ich unterstütze lieber Leute, die so ein Risiko oder sowas machen. Ich glaube, das ist nicht mein Ding. Wobei ich mal ganz, mir geht immer wieder durch den Kopf, ob nicht dann doch, soll ich mal eine Kneipe übernehmen oder eigentlich eine Eisdiele wäre so mein Ding. Also so da will ich die ganze Zeit, wenn ich irgendwo eine günstige Eismaschine kriegen würde, so eine richtig gute, professionelle, ob ich dann mal so, zumindest so, weiß ich was, im Sommer nur am Wochenende Eis produzieren oder sowas habe ich. Vielleicht kommt sowas mal, aber ich.
Dann machen wir mehrmals das da.
Naja, vielleicht, wenn ich in Rente gehe oder sowas, ist noch ein bisschen Zeit.
Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, irgendwann demnächst einmal vorbeizufahren und mir ein Eis zu holen. Und wenn es die Eisdiele bis dahin nicht gibt, dann werde ich halt derjenige sein, der ihm in den Hintern tritt. Das hat er mir ja jetzt beigebracht. Für jetzt mache ich mich jedenfalls wieder auf den Weg. Und zwar auf nach Hamburg. Dort treffe ich in einem Vorort Bernd Ratjen. Er ist Koch und führt den Landgasthof zur Erholung in sechster Generation.
Schnuppern, sind wir beim Sie oder beim Du?
Gerne beim Du, also Sebastian.
Ja, ich bin Bernd.
Klasse. Welche Herausforderungen er da bewältigen muss, in einer Zeit, die gerade in der Gastronomie große Veränderungen mit sich gebracht hat.
Also ich habe manchmal den Eindruck, die Leute gehen nur noch aus Faulheit essen und nicht mehr, um was zu erleben.
Und vor allem, wie er diese Veränderungen angegangen ist.
Also ich bin an einem Punkt, wo ich sage, das ist eine Perspektive, mit der ich klarkomme.
Das hört ihr nächstes Mal bei Foodsteps. Ein großer Dank geht an den Stadtteilverein Aufbruch am Arenberg, Ulrich Christen und Carola Pauls. Mitgewirkt vom Bundeszentrum für Ernährung haben Katharina Zirpel sowie Gabriele Freitag-Ziegler, Claudia Eck und Lars Winterberg. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ich freue mich schon auf das nächste Mal.